Ja, so weiter geht's hier bei der Erstausgabe der unfassbaren Radioschau. Und die nächste Frage kommt von Chesterhead. Ab wann ist ein Job und nicht nur eine Einladung zum Mitspielen?
Das ist eine komplizierte Frage. Also ich denke mal, man kann es über das Geld definieren, muss aber nicht unbedingt. Also ich denke halt, es ist ein Job. Wenn man Geld angeboten bekommt, ist es sowieso schon mal ein Job, weil dann wird ja von mir eine gewisse Leistung erwartet. Aber es gibt natürlich auch Sachen, wo man ein Showcase spielt, um irgendwas zu promoten oder so. Und das ist für mich genauso ein Job. Also das spiele ich jetzt nicht schlechter, nur weil ich dann kein Geld dafür sehe und so. Anders ist das, wenn ein Typ sagt, hey, wir haben hier heute Abend eine Jam-Session oder so und lass uns einfach spielen. Also manchmal sind die Übergänge auch fließend. Also zum Beispiel gestern habe ich auch Geld bekommen. Es war aber trotzdem eine Jam-Session, weil das war halt so, dass der Obermensch da, dieser Gitarrist halt sagt, ich lade mir jede Woche andere Leute ein und spiele einfach mit denen und gucke, was passiert. Das ist das Konzept von diesem Ding. Das ist für mich dann eine Einladung zum Mitspielen, aber auch irgendwo ein Job. Also ich denke, die Übergänge sind da sehr fließend einfach.
Ja, ich weiß gar nicht so genau, ob ich die Frage überhaupt richtig verstehe, aber für mich ist ist eins wichtig, dass wenn ich rausgehe oder wenn ich mit Leuten zusammenspiele, dass ich da Spaß haben möchte und den habe ich eigentlich auch immer. Auch wenn's halt ein Job ist, der eigentlich schlimm ist. Sowas gibt's halt auch. Also ich habe zum Beispiel jetzt am letzten Wochenende irgendwo in Deutschland auf einer Karnevalssitzung mit meinem Elektroschlagzeug gesessen. Und das ist eigentlich von den Bedingungen her das totale Grauen. Aber trotzdem macht's einfach, gibt's immer Momente, wo man Spaß an der Sache hat, so. Und auch wenn man Time of My Life spielt oder so, das macht einfach dann doch wieder so, gibt's so Punkte, wo man einfach motiviert ist und wo es Laune macht. Wenn man die nicht mehr hat oder wenn man sich da selber nicht mehr motivieren kann, dann muss man zum Geldverdienen andere Sachen machen, denke ich.
Ja, also generell einfach sollte man eigentlich immer motiviert sein, wenn man spielen muss. Also immer alles geben, was man geben kann.
Man geht ja spielen, man geht nicht, die Klassiker, die sagen immer, die haben Dienst.
Genau.
Wir gehen raus spielen, das ist eigentlich eine schöne Vorstellung.
Sehe ich genauso.
Okay, jetzt haben wir hier eine ganz irre Frage. Ich glaube, da werden gleich die Emotionen hier die Decke hochklatschen und zurück. Miles Smiles fragt, haltet ihr das Erlernen des Paradiddles auch für überschätzt? Den Rest von der Frage lese ich erstmal gar nicht vor, weil ich muss einfach sagen, nein, halte ich nicht.
Nee, finde ich auch nicht, weil es gibt so viele Möglichkeiten, das einzusetzen. Und ich sehe jetzt hier gerade bei der Frage steht auch zum Beispiel, was ist die Quintessenz des Jazz-Comping oder so? Es gibt unzählige Möglichkeiten, Paradiddles sogar in einem Jazz-Kontext, also auch als Time-Spielen oder so einzusetzen.
Sogar.
Also, es ist auf keinen Fall überschätzt. Also, es sind so viele Möglichkeiten, die einem vorenthalten werden, wenn man es nicht übt. Sagen wir es mal so, also andersrum. Und hier steht jetzt halt, führt es dazu, dass alle klingen wie Steve Gadd oder Dave Weckl. Das ist sicherlich nicht so, weil um so zu klingen wie die, sollte man ein bisschen mehr auf der Pfanne haben als nur ein Paradiddle-Spiel.
Kein Mensch klingt wie Dave Weckl und kein Mensch klingt wie Steve Gadd, weil die einfach als Individuen einzigartig sind, auch wenn sie Paradiddle benutzen.
Genau, und das ist ein ganz kleiner Bereich, wie die Kollegen den Paradiddle jetzt einsetzen. Ein ganz anderer ist zum Beispiel, es gibt unheimlich viele so Paradiddle oder abgewandelte Grooves bei David Garibaldi bei Tower of Power zu bestaunen. Und dem würde sicherlich keiner vorwerfen, dass der irgendwie bei Gadd oder Weckl geklaut hat oder so, weil das einfach völlig absurd ist.
Mike Clark mit den Headhunters.
Gerne, genau. Ja. Also so diese Funk-Abteilung. Oder mein Jazzlehrer damals in Arnheim, der Job van Erven, der hat ganz viele solche Paradiddle-Ideen bei Philly Joe Jones geklaut irgendwie und mir erklärt, wie die funktionieren. 1950 irgendwie, da war selbst Dave Weckl noch nicht mal Flüssigpuzzle irgendwie. Also das darf man einfach. Paradiddle ist eine zeitlose Schlagkombination, die nicht mit irgendeinem Drama zu tun hat. eigentlich generell?
Ich versuche gerade vielleicht so ein bisschen auch den Grund von der Frage zu finden. Und ich weiß es noch, als ich angefangen habe, das erste Mal so ein Paradiddle, wo man sich immer denkt, wo kommt dieses blöde Wort eigentlich her? Was soll das eigentlich? Das ist eine Umschreibung von dem Klang, den man da eigentlich erzeugt. Rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links, Paradiddle, Paradiddle. Das wir haben, glaube ich, alle Leute, die irgendwelche Schlagzeugschulen aufgedrückt kriegen in Musikschulen oder im Unterricht, landen mit so einer Figur irgendwann. Und das Problem ist, wenn ich die so spiele, wie sie da steht, klingt sie erstmal da gar nichts. Wenn ich rechts, links, rechts, rechts, links, rechts, links, links spiele.
Und auf einer Trommel.
Auf einer Trommel, auf einer Lautstärke, dann kann ich auch direkt Singles nehmen. Irgendwie, dann brauche ich auch vielleicht auch nur eine Hand oder so. Dann brauche ich mir da keinen Kopf drum zu machen. Wenn ich aber dann anfange und sage, ich spiele da einen Akzent, ich verlagere den Akzent von der Snare auf den Tom oder ich spiele das zwischen Hi-Hat und Snare oder Hi-Hat und Bass oder Becken und da gibt es so viele Kombinationsmöglichkeiten, wovon manche für einen gut funktionieren und manche wieder nicht. Also die Kombinationen, die für Steve Gadd gut funktionieren, funktionieren vielleicht für Ulf Stricker gar nicht gut. Andersrum gibt es Dinge, wo Steve Gadd sagt, das liegt mir nicht, das läuft nicht gut für mich. Die spielt dann Trommler XY mit Vorliebe, weil die ihm gut in den Kram passen einfach. Also wenn ich den Paradiddle nie lerne und nicht versuche anzuwenden, das wäre ungefähr so, als würde ich sagen, Gelb ist überschätzt als Farbe. Jeder malt ja mit Gelb irgendwie. Also das, ich würde mir diese Möglichkeit nicht nehmen lassen wollen, sowas einzuwenden.
Man kann auch Musik, natürlich gute Musik machen ohne Paradiddle oder so. Also man kann auch ein schönes Bild malen ohne Gelb oder so.
Natürlich.
Aber trotzdem. Also ich finde es manchmal auch reizvoll, Dinge zu üben, um sie dann nicht zu spielen.
Ja.
Also einfach einfach diese Erfahrung zu haben, ja, wenn ich das spiele, dann fühlt sich das so und so an. Und deswegen mache ich das oder deswegen mache ich es auch nicht, weil die eigene Persönlichkeit im Spiel finde ich auch sehr gut darüber, was ich nicht spielen will.
Ja, in der Tat, das sind so Sätze, so. Die habe ich mir diese Nacht im Bett irgendwie zurechtgelegt. Die lässt jetzt der Ulf ja irgendwie raus, wie gemein.
Aber wir können ja hier gleich mal weitergehen, weil das war ja so ein ganzer Fragenkatalog. Ja. Hier kommt zum Beispiel, was ist die Quintessenz des Jazz-Comping? So, und für mich ist es eigentlich so, wenn ich mir diese Frage angucke, man sollte immer überlegen, wo kommt diese Musik her? Also was war der ursprüngliche Gedanke dieser Musik? Und der ursprüngliche Gedanke war, das war mal Populärmusik. Da haben Leute mal zu getanzt. Und genau so sollte man das heute auch noch spielen. Also Jazz muss grooven und Jazz, wenn einen das eben nur zum Fingerschnipsen auf 2 und 4 animiert, ist das auch schon gut. Also das beste Beispiel war, ich habe vor 3 Tagen Herb Geller gehört. Das ist so ein sehr alter Bebop-Altsaxophonist, der dürfte jetzt so knapp 80 sein. Der hat 3 Minuten nur Bebop-Lines gespielt und man hat das Gefühl gehabt, dass eine komplette Band da steht und auf einem unglaublichen Level Swing-Time spielt. Und egal, was man da beim Comping macht, ob man jetzt irgendwelche Dante Agostini-Sachen übt oder diese John Reilly-Schule oder was auch immer, wenn das nicht groovt, ist es für die Nüsse irgendwie. Und also mein Jazzlehrer hat immer gesagt, der Hauptaugenmerk liegt immer noch auf dem Ride-Becken. Und yes. Wenn man merkt, dass man bei irgendwelchen Comping-Sachen oder so die Intensität, den Sound oder die Time vom Ride-Becken verliert, dann macht man irgendwas falsch.
Und dann sollte man das nicht spielen.
Dann sollte man es nicht spielen oder nochmal üben oder was auch immer. Das ist für mich eigentlich die Quintessenz. Ja. So.
Also für mich ist beim Jazz-Comping, also beim Begleiten, Teil von dem Song zu sein und Teil von der Musik zu sein und nicht gegen irgendjemanden anzuspielen oder gegen irgendjemanden anstinken zu wollen, weil man halt gerade viele Triolenachtel so in der Snare irgendwie unterkriegen kann. Und dementsprechend versuche ich halt auch mit Leuten dann zu spielen. Also wenn ich ich muss zuhören und dann eine Möglichkeit finden, mit dem oder derjenigen zusammenzuspielen. Wenn ich jetzt vielleicht einen Saxophonisten habe, der Bebop-Lines mit Achteln und Achteltriolen da runterlegt, wie verrückt, warum soll ich dann die auch noch mit zutackern? Warum soll ich den da dicht machen? Warum soll ich die Räume dem wegnehmen? Warum dann nicht vielleicht lieber versuchen, die Phrasen zu hören und in Pausen reinzuspielen? Das kann bedeuten, dass ich viel, viel weniger Töne eigentlich von mir gebe, aber die Musik viel besser funktioniert, weil das Ganze viel organischer klingt zum Beispiel.
Ich denke halt auch, es hängt, also beim Jazz finde ich es unheimlich wichtig, welche Instrumente da mitspielen, weil das beeinflusst unheimlich stark, wie viele. Also wenn zum Beispiel, wenn ich mit einem harmonieinstrumentenlosen Trio spiele, zum Beispiel Saxophon, Bass und Schlagzeug, spiele ich viel breiter und versuche irgendwie mehr Fläche zu erzeugen, als wenn jetzt ein Pianist da ist, der die Fläche erzeugt zum Beispiel. Oder eben synkopierter spielt, dann muss ich weniger Breite erzeugen oder so. Also weniger zum Beispiel mit Flams oder so spielen. Oder ob es ist auch zum Beispiel, ich merke da auch, dass ich unterschiedlich spiele, wenn ich mit einem akustischen Piano oder mit einem E-Piano spiele oder Kontrabass oder E-Bass oder so.
Ja, zwei ziemlich verschiedene Baustellen.
Das, ja. Und das ist auch so die Quintessenz, dass man einfach merkt, so wie füge ich mich jetzt in dieses Gesamtding ein? Weil die Idee ist ja, dass man so als gleichberechtigte Person dasteht, aber dementsprechend, man hat dann Rechte und auch Pflichten.
Ja.
So sollte man es vielleicht sehen.
Müsste vielleicht so eine Verbindung schaffen, so innerhalb zwischen der Rhythmusgruppe und den Solisten. Und ich darf mich da sicherlich nicht in den Vordergrund spielen als Schlagzeuger. Manchmal muss ich das vielleicht oder habe meine Solo-Spots, wo das wichtig ist. Und manchmal ist es vielleicht einfach viel, viel wichtiger, die Leute zu unterstützen, die mit einem spielen. Und das zeigt sich dann auch im Simpelspielen und im Form zum Beispiel spielen, helfen.
Ja,
genau. Eine Form klar machen, du hast jetzt noch 8 Takte und dann hörst du bitte auf mit dem Saxophon-Solo, weil dann ist der nächste dran.
Genau.
Ist oft viel, viel wichtiger als das Lick, das man jetzt wochenlang geübt hat.
Das leitet hier auch so ein bisschen drauf über, so worauf achtest du bei den Akzenten? Also eben verständlich spielen, deutlich spielen. Das merkt man immer. Normalerweise bei sehr guten Drummern kann man das erleben, so je größer die Combo ist, umso deutlicher werden die Akzente angespielt irgendwie, weil wenn ich dafür verantwortlich bin, dass bei einer Big Band irgendwie 10 Bläser einen Hit treffen müssen, kann ich da keine 32. Triolen Vorbereitung spielen.
Ja.
Und dann erwarten, dass alle sauber auf der 2 einen Hit treffen oder so. Also das geht einfach nicht. Ne? Dementsprechend auch, wenn ich jetzt nochmal auf Big Band eingehe, gucke ich, wer spielt diesen Akzent. Wenn alle den spielen, muss ich den einfacher gestalten, als wenn zum Beispiel nur die Saxophone den spielen.
Ja, das sind dann ganz andere.
Ne? Oder anders auch, Saxophone neigen dazu zu treiben, Trompeten und Posaunen neigen dazu zu schleppen, eher so. Also dementsprechend versuche ich immer, die Akzente ein bisschen nach vorne oder nach hinten zu setzen, damit sich die Jungs irgendwie doch ein bisschen treffen. Ja. So, und das. Und worauf achtet man? Ja, man kann ein komplettes Stück mit einem bestimmten Sticking vorbereiten, alle Akzente, ohne dass es langweilig ist. Da gibt's ja auch sehr gute Schulen.
Paradiddle zum Beispiel kann man da ganz
gut. Super, genau. Oder was auch immer, ne? Aber es gibt ja auch sehr gute Schulen, wo man das lernen kann. Also zum Beispiel von dem ehemaligen WDR-Bigband-Schlagzeuger von Spiri Karas gibt's eine super Schule, noch mit Kassette dabei.
Ist jetzt neu aufgelegt, glaube ich. Inzwischen gibt's die.
Da kann man mit der WDR-Bigband spielen und das swingt tierisch und macht total Spaß. Und damit habe ich das zum Beispiel gelernt, also worauf man achten sollte. Und
ja,
so eben.
Ich auch. Damit viel mit
Nehme ich den Akzent auf dem Blech, nehme ich den mit einer hohen Trommel oder einer tiefen Trommel. Das sieht man auch so ein bisschen in dem Melodieverlauf, weil häufig hat man ja bei der Big Band auch so Stichnoten da stehen oder man hört sich das Stück einfach an und es ist halt ein Unterschied, ob irgendwie eine Trompete Back macht oder eine Posaune Böp irgendwie. Dann spielt man halt einfach was anderes, um diesen Ton zu treffen.
Ja, man muss unterscheiden vielleicht zwischen so Ensemblefiguren und so zwischen Sektionsfiguren. Manche eine Ensemblefigur, also die ganze Band spielt, da kann ich mich auch viel, viel weiter eigentlich austoben in dem Augenblick, als wenn ich nur einen Kick, eine Gegenmelodie in den Posaunen zum Beispiel unterstützen will. Da muss ich eine Time viel stärker halten, als wenn die ganze Band auf 3 und...
Ja, das sieht man ja auch, wenn man sich die Noten anguckt. Also die kleineren Kicks, die stehen meistens oben drüber und die Kicks, die jeder spielt, sind fett so in der Mitte. Dann weiß man auch, da muss ich jetzt Fill-Alarm machen, um die irgendwie zu treffen oder... Dass einfach jeder weiß, so jetzt kommt gleich die 1 oder die 2 oder so. Oder so, das ist ja so ein Klischee halt.
Ja.
was man da einfach machen muss.
Da sind wir mitten auch wieder bei der nächsten Frage. Ist Kreativität lernbar? Und ich, nö, Kreativität, ja, wei, Kreativität muss ich, glaube ich, nicht lernen. Ich muss die vielleicht trainieren und ich muss machen, aber ich muss erstmal ein Verständnis
finden. Genau, das ist ja dann auch das nächste hier. Ne?
Ja.
Kann man kreatives Spielen anhand von Übungen trainieren? Ich denke, ja. Also eine Übung, die zum Beispiel, jetzt muss ich nochmal meinen Job loben irgendwie.
Ist ja nicht unbedingt die schlechteste Adresse.
Weil der macht dann zum Beispiel so Sachen, der sagt einem so, pass auf, du darfst jetzt folgendes Sticking benutzen, um Akzente zu spielen oder folgende Besenbewegung oder sowas. Und dann setzt er sich hin und spielt 5 Chorusse Blues auf dem Piano irgendwie, ja, mit Walking Bass und so. Und du musst dann halt 5 Chorusse lang versuchen, irgendwas Interessantes damit zu machen. Und wenn, und der weiß danach dann genau, wann du dich wiederholt hast und ob das gut war, ob das gut getimed war, ob das gut geklungen hat. Ich bin einfach gezwungen, mit so einer Figur dann direkt Musik zu machen. Also mein Tipp ist einfach auch, holt euch, was weiß ich, entweder eben so ein Band-in-a-Box-Ding oder was weiß ich, und nehmt euch auf dabei und guckt einfach, was da passiert. Wenn, oder einfach mit Leuten das üben. Also ich habe zu meiner Studienzeit immer viel mit Bassisten irgendwie Time geübt und dann haben wir das aufgenommen und uns das angehört, so Sachen wie so Halftime, Double-Time üben oder so von einem Jazzwalzer auf punktierte Viertel das Wechseln, also die Vierteltime verändern und solche Sachen. Das sollte man immer mit Musikern üben oder zumindest irgendwie mit Musik dabei. Dann wird das gleich, ja, kreativer. Ja. Und der Motivationsfaktor ist auch ein ganz anderer. Ne? Wenn Schüler zu einem Play-Along spielen, haben die gleich viel mehr Bock, als wenn die Übung trocken spielen müssen. Und warum sollte das jetzt für mich irgendwie anders sein? Also das geht mir ganz genauso.
Ja, ich muss halt, denke ich, wissen, was ich mit der Technik, die ich da gerade erlerne, was ich damit anfangen kann. Und Kreativität ist vielleicht auch manchmal eine Beschränkung einfach oder sich selber einzuschränken, zu sagen, ich male jetzt mal ein Bild ohne Gelb oder ich male jetzt ein Bild ganz bewusst mit einem Bleistift, anstatt mit der vollen Palette an Farben und guck, was ich damit erreichen kann. Und das ist vielleicht dann so der Kern von der ganzen Sache, dass man versucht, sich selber auch zu reduzieren.
Meistens kommt da auch mehr dann bei raus, weil, ja, man diese konkrete Aufgabe eben umsetzen muss und nicht einfach nur anfängt rumzutackern.
Ja, ich habe da auch von meinen Lehrern oft Zettel bekommen, wo drauf stand, hier ist eine rhythmische Figur, spiel doch mal 3 Takte Time und dann kommt diese Figur und dann interpretiere die mal auf Art und Weise X, Y und Z.
Genau.
Und so kann man vielleicht auch dann nach einer Zeit so ein bisschen sagen, ich fange jetzt an, über einen Stil nachzudenken, weil ich bestimmte Dinge probiert habe und sage, die möchte ich eigentlich nicht spielen. Ich habe einen Grund dafür, warum ich das nicht machen möchte, weil weiß ich nicht, weil ich Flames irgendwie in dem Augenblick nicht gut finde, weil mir das keinen Spaß macht, weil ich kein Feedback davon zurückbekomme. Ich möchte lieber mit anderen Figuren da arbeiten. Ich möchte lieber Paradiddle nehmen.
Genau.